Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Wir sind immer noch die Weltspitze bei der Aussonderung, kommentierte Horst Frehe vom Deutschen Behindertenrat Ende März. Anlass war die UN-Behindertenrechtskonvention, die seit 10 Jahren in Deutschland gilt. Der Behindertenrat zieht eine ernüchternde Bilanz. Die Förderschulen in Deutschland werden frequentiert wie eh und je. Und die Zahl der Menschen mit Einschränkungen in den Werkstätten für Behinderte ist seitdem sogar gestiegen. Woran liegt das? Wie kann die berufliche Inklusion von Menschen mit Handicap jenseits der Werkstätten für Behinderte gelingen? Haben junge Betroffene, die gemeinsam mit Nichtbehinderten aufgewachsen sind, eine größere Chance auf Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt? Wie lassen sich die Vorbehalte von Unternehmen gegenüber Bewerbungen behinderter Menschen abbauen? Vielfalt als Teil der Lösung, inklusives Arbeitsleben. Dieses Thema beschäftigt uns heute im Marktplatz.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
4 Gäste wollen dazu beitragen, das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu fassen. Bei mir sitzt Eva-Maria Thoms von der Kölner Elterninitiative Mittendrin e.V. Herzlich willkommen, Frau Thoms.
Guten Tag.
Es begann als Versammlung von Eltern, die Kinder mit Behinderungen haben. Ende 2006, wenn ich richtig informiert bin, wurde ihr Verein gegründet. Welche Aufgabe hat sich die Elterninitiative gestellt?
Ja, das ging natürlich aus von persönlichen Erlebnissen. Also wir hatten uns zusammengefunden, weil wir alle Kinder, auch Kinder mit Behinderung hatten und größere Probleme hatten bei der Einschulung. Wir hatten halt die Idee, dass sie mit den anderen Kindern gemeinsam zur Schule gehen sollten, und das war offensichtlich damals nicht im Sinne der Behörden. Und dann regt man sich kräftig auf und dann denkt man irgendwann, da muss man dann wohl mal was dagegen tun.
Das ist jetzt 13 Jahre her und inzwischen sind die ersten Jahrgänge von Schülern, die inklusiv zur Schule gegangen sind, fertig oder fast fertig mit der Schule. Wie geht es für Sie dann weiter?
Ja, es ist ja für Eltern von Kindern mit Behinderung ist es ja so, dass man sich eigentlich das meiste erkämpfen muss und immer wieder. Erst den Kindergarten, dann die Grundschule, dann die weiterführende Schule, und für viele von uns ist es jetzt oder geht es jetzt in Richtung Berufsleben, und da fängt man dann wieder von vorne an.
Können wir gleich noch genauer darauf zurückkommen. Im Studio in Erfurt begrüße ich Barbara Viehweg aus dem Jenaer Büro der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V. ILS. Guten Morgen, Frau Viehweg.
Guten Morgen.
Auf welche Schwierigkeiten stoßen Jugendliche nach der Schule vor allem?
Also das größte Problem ist wahrscheinlich, dass Möglichkeiten außerhalb der Werkstatt oder anderer Sondereinrichtungen wie Berufsbildungswerke zu wenig bekannt sind. Also wir können uns das dann auch gleich von Frau Ulrich anhören, die hier gewesen ist, wie es in ihrer Schulzeit war. Und viele Lehrer, aber auch viele Behörden, Arbeitsagenturen wissen nicht um die Möglichkeiten der betrieblichen Bildung, die Menschen mit Behinderungen erwerben können. Es gibt Arbeitgeber, die sich das erstmal nicht vorstellen können. Und so läuft es halt immer, wie seit 30, 40 Jahren, immer auf die gleichen Wege hinaus, dass man entweder in die Werkstatt geschickt wird oder eben in so Maßnahmen, die aber auch nur von behinderten Menschen besucht werden. Und es kommt noch dazu, dass unsere Berufsbilder ja sich ständig ändern, und was gerade an Weiterbildungen oder an Berufsausbildungen oder auch an Arbeitsplätzen angeboten wird, ist immer noch sehr von den Berufsbildern vor 10 oder 15 Jahren bestimmt.
Welche Rolle spielt das inklusive Arbeitsleben denn in Ihrem Verein? Ist das ein Ziel, was ziemlich weit oben angesiedelt ist?
Ja, das ist sehr weit oben. Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland ist ja die Dachorganisation der Zentren. Wir haben also viele Mitgliedsorganisationen, die alle Zentrum für Selbstbestimmtes Leben heißen. Die Frau Ulrich kommt, wie gesagt, vom Jenaer Zentrum. Und das grundlegende Anliegen unserer Verbände ist immer die Vermeidung von institutionellen Sonderwegen, also von Sondereinrichtungen. Und deswegen auch immer geguckt, wie kann man individuell, ambulant, wohnortnah Lösungen befürworten oder bewegen. Und da spielt natürlich das Arbeitsleben eine große Rolle, weil, wie ich gerade ja schon gesagt habe, das eben stark von stationären Einrichtungen geprägt ist. Und deswegen setzen wir uns ganz stark ein für betriebliche Lösungen, für individuelle Lösungen und auch für ganz kreative Lösungen. Es gibt immer wieder so die Beispiele, wo man gesagt hat, also hier geht wirklich nichts mehr im Arbeitsleben. Und wenn man aber ganz individuell rangeht, dann öffnen sich doch immer noch mal neue Wege. Und was auf der Bundesebene für uns auch ganz wichtig ist, wir setzen uns auch ein für bestimmte gesetzliche Änderungen, die erforderlich sind, um mehr Menschen ins Arbeitsleben zu bringen. Und wir wenden uns auch an Arbeitgeber oder deren Dachorganisation, um Werbung zu machen für die Beschäftigung behinderter Menschen.
Welche gesetzlichen Veränderungen wünschen Sie sich denn?
Naja, das größte, oder nicht das größte, aber ein großes Problem, was immer wieder benannt wird, ist die Frage des einheitlichen Ansprechpartners für Arbeitgeber. Also wenn man mit Arbeitgebern spricht, man sie fragt, was brauchen sie denn, um mehr Menschen mit Behinderungen einzustellen, dann wird oft gesagt, ja, wenn wir einen Ansprechpartner hätten, mit dem wir alles besprechen können, und wir haben jetzt eben so eine gegliederte Situation, wir haben die Agentur für Arbeit, wir haben das Jobcenter, wir haben das Integrationsamt. Und da gibt es dann immer wieder das Problem, dass man nicht genau weiß, wer übernimmt jetzt hier die Verantwortung, wer leistet. Und dort eine Regelung zu schaffen, dass es also gesetzlich verankert ist, einen Ansprechpartner für Arbeitgeber, aber eben auch für potenzielle Arbeitnehmerinnen zu haben. Und es gibt schon eine ganze Reihe Erfahrungen aus Modellprojekten. Man hat immer wieder auch auf Bundesebene oder Landesebene verschiedene Modellprojekte ausprobiert. Aber leider haben die noch nicht dazu geführt, dass wir das also praktisch flächendeckend und verlässlich und immer erreichbar zur Verfügung haben.
Jetzt möchte ich gern Frau Ulrich mit einbeziehen. Jasmin Ulrich, die Sie ja schon vorgestellt haben, kommt mit Ihnen aus Jena. Frau Ulrich ist 22 Jahre alt, hat eine Rückenskoliose, eine Sprachstörung und eine Leserechtschreibschwäche. Guten Morgen, Frau Ulrich.
Guten Morgen.
Wo sind Sie denn zur Schule gegangen?
Ich bin im Förderzentrum Ottendorf gegangen und dann wurde die geschlossen und dann bin ich nach Heinspitz gegangen in die Förderschule.
Das alles liegt in Thüringen, Heinspitz. Ich habe mir da mal die Internetseite angesehen. Dort steht, Ziel sei es, die Stärken der Menschen zu stärken und die Schwächen zu mildern. Haben Sie das gespürt? Was hieß das für Sie?
Ja, das habe ich gespürt. Die haben meine Stärken rausgeholt, um mich da zu stärken, wo ich die Stärken brauchte. Und meine Schwächen haben sie dann gemildert, also dass ich dann keine Angst mehr habe vor dem Arbeitsleben und haben mich auch vorbereitet und ich war auch sehr zufrieden damit.
Was sind die Stärken, die man aus Ihnen noch weiter herausgeholt hat?
Also meine Stärken waren halt, dass ich sehr zuhören kann, Einfühlungsvermögen haben und das haben sie halt dann noch verbessert und mich da auch dann noch zusätzlich unterstützt.
Was machen Sie momentan?
Momentan mache ich, bin ich in der Bestützung Beschäftigung in Jena. Auf ein Ziel mache da Praktikum, auf ein Ziel eine Weiterbildung als Betreuungskraft zu kriegen. Und ja.
Den vierten Gast in der Runde begrüße ich in unserem Berliner Studio, Leander Palleit vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Er gehört dort zur Monitoringstelle für die UN-Behindertenrechtskonvention. Guten Morgen, Herr Palleit.
Guten Morgen, Frau Kuhlmann.
Aussonderung statt Teilhabe. Die Bilanz des Deutschen Behindertenrates nach 10 Jahren UN-Behindertenrechtskonvention fällt ja eher negativ aus. Und Ihre?
Ja, unsere fällt gemischt aus. Es ist ja nicht so, dass alles nur schlecht wäre. Es gibt durchaus einige Dinge in den letzten 10 Jahren, die sich zum Positiven gewendet haben. Also wenn man 10 Jahre zurückblickt, dann war das Thema Behindertenpolitik ja noch viel stärker als heute ein Nischenthema. So eine Sendung wie heute, wo wir jetzt zusammensitzen, die hätte es vor 10 Jahren wahrscheinlich nicht so in der Form gegeben. Also allgemein ist das Bewusstsein schon deutlich gestiegen und es wurde auch viel versucht. Modellprojekte kamen ja schon zur Sprache. Es gibt Aktionspläne inzwischen immer mehr, auch von Unternehmen übrigens. In Sachen Barriereabbau ist einiges probiert worden. Die Behindertengleichstellungsgesetze sind überarbeitet worden. Im Bereich Arbeit zum Beispiel ist es so, dass die Zahl der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Behinderung gestiegen ist über die Jahre. Die Zahl der Arbeitslosen ist zurückgegangen, auch bei den Menschen mit Behinderungen. Wir haben mehr gemeinsamen Unterricht an Regelschulen und auch im Bereich der politischen Partizipation, Beteiligung ist einiges besser geworden. Jetzt kommt das Aber. Ich habe ja von einer gemischten Bilanz gesprochen. Trotz dem, was ich gerade gesagt habe, ist es ja durchaus richtig. Frau Thoms hat schon darauf hingewiesen, die Zahlen in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen steigen, sind in den letzten 10 Jahren, glaube ich, um 20% gestiegen, wenn ich das richtig erinnere. Die Zahl der Schüler in Förderschulen ist nahezu unverändert, obwohl wir sozusagen einen höheren Anteil an Schülern mit Förderbedarf in den Regelschulen haben, sind immer noch, ist der Anteil an der Gesamtschülerschaft sozusagen, derer, die in den Förderschulen sind, unverändert hoch über die letzten 10 Jahre. Und auch wenn es im Bereich Wohnen zum Beispiel darum geht, wie viele Menschen leben in stationären Wohneinrichtungen, da sind auch da die Zahlen steigend über die letzten 10 Jahre. Es ist also kein Wunder, dass der Deutsche Behindertenrat da eine eher negative Bilanz zieht. Und diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, die entwerten ja auch ein ganzes Stück weit die erreichten Fortschritte. Da muss man also aufpassen, dass es jetzt nicht zu einer sozusagen negativen Dynamik kommt, von wegen, ja, das mit der Inklusion, das hat alles nicht geklappt und das lassen wir mal besser und so. Also da muss man sehr aufpassen. Deswegen unsere gemischte Bilanz, die wir da ziehen, naja, unsere Hauptsorge im Moment ist eigentlich, dass von dieser positiven Dynamik in Richtung Inklusion, dass die jetzt so ein bisschen verloren geht. Ja, insofern muss man immer gucken, dass man beide Seiten der Medaille sieht.
Das Recht auf Arbeit ist ein Menschenrecht und wer seinen Lebensunterhalt verdienen kann, der hat auch die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben. Warum klappt das bisher nur in wenigen Fällen, dieser Übergang von der Schule, ob nun Förderschule, inklusive Schule, in Ausbildung und Beruf?
Weil da noch zu wenig Wissen herrscht ganz vielerorts. Das ist ja auch schon angesprochen worden. Wenn es in diese Berufsorientierungsphase geht und dann die Beratungsgespräche stattfinden, ist es nach wie vor so, das hören wir auch immer wieder, dass da klassisch beraten wird, ja, da gibt es dann die Berufsbildungswerke, da gibt es die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Und dann schließt sich sozusagen an die Schule so die klassische, sage ich mal, Sonderkarriere an. Und wo eine solche sozusagen eingeschränkte Beratung erfolgt, dann braucht man sich auch nicht wundern sozusagen, wenn die Entscheidungen der Eltern und der Jugendlichen dann auch eher überwiegend in diese Richtung gehen und dann Menschen mit Behinderungen in großer Zahl dann in diesen Sondereinrichtungen landen, möchte ich mal sagen.
Frau Thoms, Ihre Familie steht ja jetzt gerade vor der konkreten Situation. Ihre Tochter ist fast fertig mit der Schule. Wie geht es weiter? Was wünscht sie sich? Was kann sie machen?
Ich würde gerne noch mal auf das Letzte eingehen, was der Herr Pellheit gesagt hat. Die Frage ist so, warum ändert sich so wenig? Ich glaube, in Deutschland ändert sich, und die Erfahrung habe ich aus dem Schulbereich, und ich glaube, das ist im Berufsausbildungsbereich und im Arbeitsbereich ähnlich gelagert, auch deswegen nicht viel, weil wir als Gesellschaft kein schlechtes Gewissen haben. Bei uns sitzen die Menschen mit Behinderung ja nicht auf der Straße, sondern die sind nach herkömmlicher Überzeugung gut versorgt. Und man muss also kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich eben nicht wenn man es nicht schafft, es weiterzuentwickeln mit der Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt, weil die fallen ja nicht ins Bodenlose, sondern in die Werkstatt. Und ich glaube, das trägt viel dazu bei, dass der Handlungsdruck nicht so da ist. Was unsere persönliche Situation betrifft, also die Kinder jetzt, die zu unserem Verein und zum Umfeld unseres Vereins, das Mittendrin e.V. gehören, das sind ja nicht die ersten, die inklusiv zur Schule gegangen sind, weil es sind ja schon seit ungefähr 1980, ein bisschen vorher, sind ja schon in Deutschland hier und dort immer Kinder mit Behinderung auch inklusiv zur Schule gegangen. Aber bei uns ist natürlich so, die erste Generation der Familien ist mittendrin e.V., da geht es jetzt so langsam aus der Schulzeit raus. Meine Tochter wird jetzt im Sommer ihre Schulzeit abschließen. Sie hat eine Trisomie 21, das heißt eine geistige Einschränkung. Jo, und da gibt es dann erstmal gar nichts. Also was Ausbildung betrifft. Und das ist ja natürlich jetzt im Moment eine spannende Phase.
Sie hat aber Ideen, ihre Tochter, was sie gerne machen würde.
Ja, und Ideen, von denen ich dann sagen muss, als Mutter, die auch ein bisschen beobachtet, was möglich ist für solche Menschen, Ideen, die für mich sehr anstrengend sind. Also sie möchte nämlich nicht in irgendeinem Integrationsunternehmen, in einem Café, in der Gastronomie arbeiten oder in der Pflege oder im Kindergarten, wie das oft eben junge Frauen mit Trisomie 21 möchten, sondern sie möchte in die Musikbranche. Und sie möchte dort im Büro und in der Veranstaltungstechnik arbeiten. Und jetzt finden sie für die junge Dame mal einen Arbeitsplatz, geschweige denn einen Ausbildungsplatz. Da, überall, wo sie dort anfragen, gucken sie erstmal in ganz große Augen.
Frau Ulrich, was haben Sie erlebt in Ihrer Schulzeit während der Praktika an Bereichen, in die Sie schon mal reinschnuppern konnten?
Also, ich war beim Friseur. Und habe das halt versucht als Praktikum, aber ich habe dann schnell gemerkt, es liegt mir nicht, weil ich kann so lange nicht stehen und habe das dann auch dann wieder von der Platte genommen. Dann war ich in der Allgäu-Fachklinik als Physiotherapeutin, hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich konnte das dann auch nicht umsetzen wegen meiner Lernbehinderung, konnte ich das Fachwissen nicht umsetzen und dafür war das dann für mich dann abgeschrieben.
Frau Fiewig, wir haben schon gesprochen über die Berufsbildungswerke und die Werkstätten für Behinderte. Welche Möglichkeiten bieten sich Jugendlichen sonst noch? Hängt eigentlich die Bandbreite dessen, was sich bietet nach der Schulzeit, von der Art der Einschränkung ab oder eher von der Haltung möglicher Ausbildungsbetriebe und Arbeitgeber?
Da würde ich jetzt einfach mal nochmal an die Frau Ulrich geben, dass sie uns nochmal erzählt, wie das bei ihr gewesen ist, als die Schulzeit zu Ende war und es darum ging, wie es jetzt weitergeht. Das hat sie mir nämlich gerade im Auto erzählt. Deswegen dachte ich, das passt jetzt ganz gut.
Legen Sie los, Frau Ulrich.
Ja, meine Lehrerin, die ging davon aus, dass ich in einer Behindertenwerkstatt gut aufgehoben war. Und da war dann die Diskussion auch. Und meine Mutti war aber dagegen, weil sie hat gesagt, das kann sie mir nicht antun, weil ich würde da untergehen. Und dann hatten wir von einem Bekannten erfahren, dass seine Tochter in Gera, im COD, im Jugenddorf, eine Ausbildung gemacht hat. Und da bin ich dann hingekommen und habe da dann meine Ausbildung als Fachpraktikerin für Hauswirtschaft gemacht. Und ja, war auch zufrieden, dass ich den Weg gegangen bin, weil ich würde es jedem Kind empfehlen und jedem Eltern, weil das ist wirklich gut, weil da werden wirklich Jugendliche mit Handicaps unterrichtet, ist auch alles an einem Ort mit Internat, Schule und Freizeit und das wird betreut von den Leuten, die da arbeiten.
Frau Thoms, das Stichwort Berufsbildungswerk. Beschäftigt Sie noch?
Ja, es beschäftigt mich schon. Ich finde das schön, dass die Frau Ulrich eine Ausbildung machen konnte in dem Berufsbildungswerk bei Ihnen. Wir haben mit den Berufsbildungswerken für viele Jugendliche, die bei uns im Umfeld des Vereins sind, nicht so gute Erfahrungen gemacht, insofern es sich um Jugendliche handelt, die wirklich eine schwere Einschränkung haben. Wir haben gerade in unserer Beratungsstelle, wir haben eine unabhängige Teilhabeberatungsstelle, wieder einen Fall, da geht es um einen jungen Mann, der macht gerade in einem Berufsbildungswerk eine Ausbildungsvorbereitung. Der junge Mann hat eine körperliche Behinderung und Wahrnehmungsstörungen. Und weil er im Schulkiosk aufgrund seiner Wahrnehmungsstörungen nicht zurechtkam, weil es da zu turbulent war, ist er jetzt aussortiert worden. Ihm ist dann halt ein halbes Jahr vor Ende der Ausbildungsvorbereitung gesagt worden, du wirst bei uns hier keine Fachwerkerausbildung machen können. Und wenn es um Jugendliche geht, wie zum Beispiel meine Tochter mit einer geistigen Einschränkung, dann ist es noch nie ein Thema gewesen. Wissen Sie, mit so einer Jugendlichen, die geht vor Schulabschluss zum Arbeitsamt, zur Reha-Beratung und dann wird ein berufspsychologischer Test gemacht und die Jugendlichen, die eine geistige Einschränkung haben, denen wird dort bescheinigt eine Arbeitsmarktunfähigkeit. Wenn das bescheinigt ist, kommt eigentlich nicht mehr viel anderes als die Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Frage. Eventuell noch eine unterstützte Beschäftigung, die den jungen Leuten aber unter Umständen auch nicht auf den ersten Arbeitsmarkt hilft, weil die ja befristet ist. Und gerade junge Leute mit geistiger Einschränkung nicht unbedingt innerhalb von 2 Jahren tatsächlich auf einem Arbeitsplatz auf dem ersten Markt so sattelfest sind, dass sie dann eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dort bekommen könnten. So, und das ist auch ein Punkt, der uns schon seit Jahren beschäftigt. Wir haben inzwischen eine Elterngruppe bei uns im Verein, da geht es in verschiedenen Jahrgängen um ungefähr 30 junge Leute mit geistigen Einschränkungen. Und wir sind irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, warum sollen eigentlich unsere Jugendlichen nicht auch eine duale Ausbildung machen können? Und zwar auch diejenigen Jugendlichen, die nicht in der Lage sind, diese duale Ausbildung vollständig positiv abzuschließen. Und das haben wir nun in Angriff genommen.
Frau Viehweg, mögen Sie was darauf ergänzen?
Ja, also ich denke, die Kritik an den Berufsbildungswerken ist grundsätzlich auf alle Fälle berechtigt. Frau Ulrich hat ja zum Beispiel Hauswirtschaftspraktikerin oder Helferin gelernt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Beruf, wo man sehr gute Vermittlungschancen hat. Es ist jetzt für Sie in dem Falle gut, weil es einfach eine gute Vorbereitung für die Betreuungsfachkraft ist. Es ist halt eine stationäre Maßnahme, ne? Es gibt also bestimmte Regeln, die da eingehalten werden sollen. Und wir erfahren auch immer wieder, dass wenn jemand schon in einer Sondereinrichtung ist, aber dann nochmal speziellen Unterstützungsbedarf braucht, dann geht das oft nicht, ne? Und die Berufsbildungswerke öffnen sich jetzt zwar dem allgemeinen Arbeitsmarkt und kooperieren ganz viel mit Betrieben, aber auch da werden eben wieder bestimmte Voraussetzungen erwartet, die also viele nicht mitbringen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, auch bei Menschen mit Down-Syndrom, zum Beispiel mit dem betrieblichen Berufsbildungsbereich. Es ist praktisch das persönliche Budget zur Werkstatt und dort kann man im Laufe von 2 bis maximal 3 Jahren an einem Arbeitsplatz sich erproben. Meistens handelt es sich um einen ganz konkreten Arbeitsplatz, wo auch eine Perspektive besteht, dorthin weiterhin beschäftigt zu werden. Also wir glauben, dass gerade dass die Agenturen jetzt im Rahmen des persönlichen Budgets, so was wir mitbekommen, doch relativ aufgeschlossen sind, weil sie auch sehen, dass das tatsächlich auch Menschen davon, ich sage jetzt mal, nicht dazu bringt, in die Werkstatt zu gehen und den betrieblichen Beruf, also den Berufsbildungsbereich eben betrieblich zu machen. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, wo man ganz individuell arbeiten kann. Die Teilnehmer sind immer einen Tag in der Woche nicht im Betrieb, wo ganz individuell 1:1 mit ihnen an bestimmten Fähigkeiten oder Fertigkeiten gearbeitet wird. Also das ist sicherlich eine gute Möglichkeit. Und wichtig ist eben auch, wir sagen ja immer, Selbstbestimmung ist die Möglichkeit, zwischen akzeptablen Alternativen wählen zu können. Und im Moment sind die Straßen von Werkstatt und Berufsbildungswerken so breit, dass diese Pfade, die rechts und links vorbeigehen, sehr, sehr mühevoll sind. Das hat ja Frau Thoms jetzt auch schon gesagt. Und es gibt halt sehr engagierte Eltern, die das für ihre Angehörigen, für ihre Kinder, Jugendlichen schaffen. Aber die Anforderung besteht ja, wenn wir von Inklusion reden, dass ich nicht jedes Mal ein ganz privates Netzwerk oder einen Verein brauche, um mein persönliches Ziel zu verwirklichen. Und das ist das, was Herr Pallert auch schon sagte, was in der Inklusion eben, wir haben diese Einrichtungen und viele Arbeitgeber denken auch, wenn hier jemand große Probleme, zum Beispiel psychische Art am Arbeitsplatz hat, dann ist er doch in der Werkstatt besser aufgehoben. Und das ist im Prinzip dieser falsche Weg, der eingeschlagen wird, weil die Arbeitgeber damit ja auch, wie Frau Thoms sagte es vorhin, sie brauchen ein schlechtes Gewissen haben, ne? Weil jemanden, den sie entlassen und der später in der Werkstatt arbeitet, der liegt nicht auf der Straße. Aber das ist keine Lösung, die auch für die Betroffenen in Frage kommt. Ne? Und dadurch verschieben wir dieses Problem in so eine Unsichtbarkeits, in so einen Unsichtbarkeitsbereich.
Frau Thoms hat eben den Begriff, Entschuldigung, Herr Palat, Arbeitsplatzunfähigkeit gebraucht. Und da wollte ich Sie, Herr Palat, ansprechen. Mhm. Der kommt doch sicher in der Behindertenrechtskonvention nicht vor.
Nein, da kommt er gar nicht vor. Und ich wollte sowieso gerade auf den Punkt eingehen. Insofern vielen Dank, dass Sie mir jetzt die Frage stellen. Dieses gut aufgehoben sein ist, glaube ich, oder dieser Gedanke, der dahinter steht, ist ein ganz zentrales Problem, weil oft ist ja der Ansatz nach wie vor der, dass man, also auch in der Beratung, dass da geguckt wird, okay, was haben wir denn im Angebot? Und dann geht es darum, okay, lieber Jugendlicher, lieber Eltern, suchen Sie sich was aus von dem, was wir im Angebot haben. Und da der Arbeitsmarkt, so wie er ist, da halt ja keine Möglichkeiten in Aussicht stellt, weil man sich auch nicht vorstellen kann, dass Menschen mit Behinderung im allgemeinen Arbeitsmarkt einen normalen Arbeitsplatz ausfüllen können tatsächlich, greift man dann auf den Strauß zurück, den man halt schon immer kennt. Und dann sagt man, ja, hier die Angebote, die es seit 30, 40 Jahren schon gibt, ist ja schon beschrieben worden, such dir eins davon aus. Und man fragt eben nicht, was möchtest du? Was ist dein persönliches Interesse? Und dann, dass man dann schaut, wie kann man das möglich machen? Und damit hängt auch zusammen, und so wäre es nämlich nach der UN-Behindertenrechtskonvention der richtige Ansatz, dass man auf den Menschen schaut. Es geht ja darum, dass jeder Einzelne, ob behindert oder nicht, das gleiche Recht auf Arbeit und Beschäftigung hat, die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten haben sollte. Also muss man ja eigentlich von der Person ausgehen und schauen, okay, wo möchte diese Person hin, und guckt dann, was kann man möglich machen. Und mit diesem falschen Ansatz, man guckt, was ist schon da, und dann sozusagen darf man sich davon was aussuchen, hängt auch zusammen, dass dann vorschnell quasi automatisch diese Arbeitsmarktunfähigkeit attestiert wird. Weil gesagt wird, okay, der Arbeitsmarkt ist halt so, wie er ist. Also bist du für diesen Arbeitsmarkt nicht geeignet, du bist arbeitsmarktunfähig, weil nichts im Angebot ist. Da müsste man doch fragen, na, aber wenn das denn so ist, dann muss doch was entwickelt werden. Das wäre doch der Ansatz. Und nicht sagen, dann bist du, lieber Einzelne, arbeitsmarktunfähig. Ja, dann schüttet man das Kind mit dem Bade aus.
Kreative Ideen sind ja vielleicht auch gefragt, um die Jugendlichen und Menschen, die ihnen einen Job geben könnten, zusammenzubringen. Das hat die Interessengemeinschaft Selbstbestimmt Leben vor anderthalb Jahren zum ersten Mal in Form eines Job-Speed-Datings für Menschen mit Behinderung genutzt. Arbeitssuchende treffen auf mögliche Arbeitgeber und jeder führt mit jedem ein Gespräch von einigen Minuten Dauer. Carsten Sanner hat eins dieser Treffen mitgemacht und meiner Kollegin Anja Nils davon erzählt.
Carsten Sanner sitzt zu Hause am Esstisch in seiner Wohnung im Berliner Südosten und wirkt zufrieden. Ab 1. Mai wird er einen Job antreten. 20 Stunden pro Woche für die Interessenvertretung ISL, Selbstbestimmt Leben in Deutschland.
Also ich freue mich. Ich hoffe, dass ich es beginnen kann, dass es ein guter Start für mich wird. Gesundheitlich bin ich da doch immer so ein bisschen eingeschränkt, leider.
Denn vor 20 Jahren erkrankte der heute 48-Jährige schwer an Krebs. Blase, Prostata, Samenstränge, alles musste entfernt werden. Und auf einen Schlag war für Carsten Sanner das Leben mit einer Schwerbehinderung von 60% ein anderes. Als Maler und Lackierer konnte er nicht mehr arbeiten. Er schulte um auf Bürokaufmann, fand aber nie einen passenden Job. Bei einem von der ISL und dem Jobcenter Lichtenberg organisierten Speeddating, bei dem behinderte Arbeitslose mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt kommen sollen, war er dann erfolgreich. Ausgerechnet der ISL selber war sein Organisationstalent aufgefallen und er bekam ein Arbeitsangebot.
Also bin ich Koordinierungsfachkraft für dieses Projekt Jobspeed-Dating. Also ich denke mal, ich werde versuchen, Kontakte zu knüpfen mit anderen Jobcentern, Arbeitsämtern. Ob sie da erstmal Leute haben, wir müssen ja gucken, dass wir an die Menschen rankommen, die da eine Behinderung haben und nicht in Arbeit sind, die Arbeit suchen. Und dann natürlich auch mit den Arbeitgebern in Kontakt treten, die sich vorstellen könnten, an so einem Job-Speed-Dating teilzunehmen.
Carsten Sanner ist von dem Projekt überzeugt. Bei bereits 2 vorangegangenen Speed-Dating-Veranstaltungen für behinderte Jobsuchende und interessierte Arbeitgeber fand immerhin ein Viertel der Bewerber eine Arbeitsstelle. Bei der 3. Runde war Carsten Sanner dann selbst dabei und auf Arbeitgeberseite zum Beispiel die Berliner Verkehrsbetriebe, die Senatskanzlei Berlin, die Deutsche Rentenversicherung, das Jobcenter und das Bezirksamt Berlin-Lichtenberg und kleine bis mittelständische Unternehmen aus der türkisch-deutschen Community. Die 20 Bewerber haben ein Kurzprofil erstellt mit beruflicher Qualifikation, Schwächen und Stärken.
Meine Stärken sind so organisatorische, also organisieren oder mich auch um Dinge kümmern, anderen Menschen helfen, also die nicht wissen, wo sie was beantragen müssen, wie sie schreiben könnten und so weiter.
Wenn künftige Arbeitgeber und Bewerber sich dann gegenüber sitzen, ertönt ein Gong und dann gibt es 8 Minuten Zeit, sich gegenseitig zu beschnuppern. Carsten Sanner sitzt zuerst beim Jobcenter Berlin-Lichtenberg.
Und da muss ich sagen, war ich anfangs sehr überrascht, sehr zuvorkommend, sehr nett. Da war es dann bald zu kurz, hätte man sich schon einen Moment gerne länger unterhalten. Und da hätte ich auch gedacht, dass man sich bei mir meldet, aber hat man leider nicht. Er hatte noch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, vorne im Servicebereich zu sitzen. Ich sah, also ich kann mir im Jobcenter vieles und alles vorstellen. Also Servicecenter, Poststelle, Berechnung oder eben auch Vermittler.
Das Gespräch verläuft vielversprechend, aber ein konkretes Angebot gibt es nicht. Als sich das Bezirksamt Lichtenberg dann bei ihm mit einem Jobangebot meldet, spielt dann wieder die Gesundheit nicht mit. Für Carsten Sanner ein Dilemma. Immer wieder muss er sich eingestehen, dass nicht alles, was er gerne machen würde, noch uneingeschränkt geht. Ein Job muss ganz genau passen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich darauf einstellen. Eine Rolle spielt auch, dass man Carsten Sanners Behinderung nicht auf den ersten Blick sieht. Beim Speeddating sei dagegen von Anfang an alles klar gewesen.
Die wussten, Leute, die jetzt heute hier sind, eben sichtbar oder nicht sichtbar, haben alle irgendwie eine Behinderung oder eine körperliche Einschränkung zu tragen. Wo nicht immer gewährleistet ist, dass alles, was ein Arbeitgeber sucht, auch vorhanden ist.
Für Carsten Sanner hat es jetzt mit einem Job doch noch geklappt. Nicht direkt, aber indirekt über das Speeddating. Jetzt will er die Herausforderung als Koordinator annehmen. Behinderung und Einschränkungen hin oder her.
Und ich bin eigentlich ein Kämpfer und habe viele Erfahrungen in der Hinsicht gemacht. Also, dass man auch kämpfen muss und dass man sich nicht aufgeben muss und klare Ansagen machen muss. Leben ist eben, ja, es ist kein Zuckerschlecken. Und auch schon gar nicht mit einer Krankheit, wie ich sie habe, und mit dieser nicht sichtbaren Behinderung.
Anja Nils über das Job-Speed-Dating der Interessengemeinschaft Selbstbestimmt Leben. Ja, wie findet man einen Job, einen Ausbildungsplatz? Das ist eine Frage, die auch unsere Hörerin Gesa beschäftigt aus Radenberg. Guten Morgen.
Ja, Gesa, guten Morgen. Ja, es geht um Folgendes bei mir. Und zwar habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht wie der Herr, der vor mir gesprochen hat. Ich habe studiert, bin studierte Sozialarbeiterin, habe meinen Abschluss mit 1,3 gemacht. Und bin jetzt auf der Suche nach einem Anerkennungsjahrplatz. Und ich habe schon unzählige Bewerbungen geschrieben, werde auch öfter zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Aber ich mache immer wieder die Erfahrungen, dass die Vorurteile der Firmen bzw. Arbeitgeber sehr groß sind. Sobald ich mit meinem Rollstuhl sozusagen ankomme, ist da schon eine spürbare, also für mich spürbare Barriere in den Köpfen. Und ich bin so langsam am Verzweifeln, was die Suche angeht. Deswegen habe ich mich heute hier gemeldet.
Frau Viehweg, können Sie die Verzweiflung erstens verstehen und zweitens womöglich einen Ausweg weisen?
Also verstehen auf alle Fälle, zumal eigentlich, es ist vollkommen unverständlich, dass gerade Sozialpädagogen oder Sozialarbeiterinnen im Moment ganz stark gesucht werden. Was mir jetzt spontan einfällt, aber da kennt sich der Herr Pallert vielleicht besser aus, ist natürlich ist eine Diskriminierung. Also wenn es deutlich wird, dass allein aufgrund der Tatsache, dass jemand im Rollstuhl zu einem Bewerbungsgespräch kommt und man sofort den Eindruck hat, habe ich überhaupt keine Chancen, dann ist dann auch immer noch mal die Frage, ob es ein größeres Unternehmen gibt und eine Schwerbehindertenvertretung, dann ist es eigentlich immer sinnvoll, die Schwerbehindertenvertretung vorher über dieses Bewerbungsgespräch zu informieren, weil die dann auch an dem Bewerbungsgespräch teilnehmen können. Das sind erstmal so ein paar formale Hinweise. Und ansonsten, ja, man kann immer nur noch mal sich vielleicht auch die Bewerbungen, man könnte sich mal erkundigen, ob man die Bewerbungen noch mal offensiver gestaltet. Also wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, indem man ganz klar auch schon in der Bewerbung deutlich macht, dass man also auch eine Kompetenz hat als Mensch mit Behinderung. Also ein Leben mit Behinderung, das ist ja schon eine Leistung, die man also mit dem Studium und mit dem bisherigen Werdegang hinter sich gebracht hat. Und das ist ja eine Kompetenz, die dann auch in dem Unternehmen zur Verfügung steht. Also dieses Positive tatsächlich auch schon, wenn man das möchte, das ist natürlich nur ein Hinweis, tatsächlich auch in gewisser Weise kämpferisch in so einer Bewerbung zum Ausdruck zu bringen.
Schwerbehindertenbeauftragte mit einbeziehen oder die Stärken herausstellen. Gesa, haben Sie damit schon Erfahrung gemacht? Haben Sie das mal probiert?
Ja, also ich habe während meiner ganzen Bewerbung eigentlich immer meine Behinderung als Stärke verkauft. Zum Beispiel habe ich mich im Rahmen der Schulsozialarbeit beworben und habe dann innerhalb der Bewerbung geschrieben, dass ich also durch meine Behinderung einen ganz anderen Blickwinkel den Schülerinnen und Schülern mitgeben kann, weil viele Barrieren ja nicht so offensichtlich gesehen werden von jemandem, der nicht betroffen ist. Ja, das habe ich schon getan. Und an meinen Bewerbungen liegt es auch nicht in dem Fall, weil ich immer wieder die Rückmeldung bekomme, Mensch, die haben ja so eine tolle Bewerbung geschickt, aber wir sind nicht barrierefrei etc. pp. Wir würden Ihnen das gerne ermöglichen, aber ja, da landet man dann mal in einem Haus ohne Aufzug im vierten Stock, ne? Und kommt dann als Rollstuhlfahrer nicht hoch.
Bevor Frau Thoms was dazu sagt, Herr Palleit, bitte. Ja.
Genau, also zuerst möchte ich aufgreifen, was Frau Viehweg sagte. Ja, das riecht in der Tat nach Diskriminierung. Aus dem Grund gibt es ja seit 13 Jahren auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und das sieht, wenn Sie da den Verdacht haben, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird und dass Sie anders behandelt werden, weil Sie da im Rollstuhl daherkommen, dann können Sie sich da auch an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden, die da auch ein, sozusagen Beschwerden entgegennimmt. Interessant ist vieles von dem, was Sie sagen, weil das ich sag mal, symptomatisch ist für die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt genügend Zahlen dazu, dass gerade bei kleineren Unternehmen und so, egal ob jetzt Privatwirtschaft oder im sozialen Bereich, es daran fehlt, dass die Arbeitsplätze barrierefrei sind. Wenn der Betrieb oder die Firma, wo sie sich bewerben, wenn da alles schon barrierefrei wäre, dann wäre es für die völlig Schnuppe auf gut Deutsch, ob sie da mit dem Rollstuhl reinrollen oder auf ihren Füßen da reinlaufen. Dann wäre ja alles schon gemacht, da gäbe es einen Aufzug, dann wäre das überhaupt kein Thema. So, also es besteht auch gar keine Verpflichtung sozusagen, Arbeitsstätten grundsätzlich barrierefrei zu bauen. Wenn wir diese Verpflichtung jetzt schon 10 Jahre hätten, dann hätten wir einen weitaus größeren Anteil von barrierefreien Arbeitsplätzen. Dann hätten Menschen wie Sie deutlich weniger Probleme sozusagen in Bewerbungsverfahren. Das andere ist, viele Unternehmen wissen gar nicht, welche Unterstützungsmöglichkeiten sie hätten, um beispielsweise dann umzubauen, also Arbeitsplätze barrierefrei einzurichten, barrierefreie Toiletten einzubauen und so weiter und so fort. Da gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, aber die Erfahrung zeigt, dass vielleicht nur die Hälfte der Unternehmen, gerade bei kleineren Unternehmen, das überhaupt wissen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann kommt noch dazu, dass selbst die, die es wissen, noch nicht mal komplett abrufen, weil es ihnen zu kompliziert ist, weil keine Beratung aus eigener Hand erfolgt. Da hatte Frau Viehweg auch schon darauf hingewiesen. Da kommt vieles zusammen, was Sie jetzt so plastisch beschrieben haben in Ihrem Fall. Ist leider kein Einzelfall.
Also ich finde die Hinweise auch gut, Gesa, die Ihnen jetzt gegeben wurden, dass Sie kämpfen müssen. Aber ich würde das Ganze nochmal eine Ebene höher heben wollen. Warum müssen denn eigentlich die Menschen, die ohnehin schon größere Barrieren zu überwinden haben, um sich die entsprechende Ausbildung raufzuschaffen, das dann auch noch toll geschafft haben, warum muten wir denen jetzt noch zu kämpfen? Woran liegt das? Und ich glaube, das liegt daran, dass unsere gesamte Gesellschaft, und das betrifft eben auch Arbeitgeber und das betrifft da auch Kollegen, unfassbar inkompetent sind in Bezug auf das Zusammenleben mit Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, ich muss da nicht viel zu erzählen, woher das kommt. Ich möchte nur unbedingt nochmal aussprechen, wie man das ändern könnte. Das wird sich niemals ändern, wenn wir nicht eine konsequent inklusive Bildung haben, wenn wir nicht gemeinsam aufwachsen.
Gesa?
Ja.
Kommen Sie mit diesen Hinweisen zurecht? Haben Sie das alles schon ausprobiert?
Sind sehr liebe und gut gemeinte Hinweise, aber das habe ich tatsächlich in dem Fall schon ausprobiert. Und ich mache einfach immer wieder die Erfahrung, dass man irgendwie mir immer noch das Gefühl gibt, etwas Neues zu sein, etwas, was man nicht kennt, etwas Unbekanntes, wo man sich nicht so wirklich rantraut, ne? Egal, welche Qualifikationen man mitbringt. Und Also ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Inklusion. Ich habe auch eine Bachelorarbeit darüber geschrieben und es hat sich als Schwerpunktthema durch mein ganzes Studium durchgezogen. Und ich bin eine Kämpfernatur, schon mein ganzes Leben lang gewesen. Nur ich denke, es muss eigentlich auch noch viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden in Sachen Inklusion. Ne? Dass wir eben keine Menschen vom Mars sind, sozusagen, sondern dass wir ganz normale Menschen sind, die ihre Qualifikationen mitbringen und eben nicht außerirdische Wesen sind, wo man sich besser nicht rantraut
ja.
an die Kooperation. Ja.
Gesa, vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben und für Ihren Beitrag zu unserem Thema und alles Gute. Wiederhören.
Danke, wiederhören.
Wir haben noch kurz Zeit, ein Stichwort zu besprechen. Jugendberufsagenturen, die sollen Jugendliche mit Einschränkungen begleiten. Frau Viehweg, kennen Sie die und welche Erfahrungen gibt es damit?
Oh, dann da habe ich leider gar keine Erfahrung mit Jugendberufsagenturen. Das ist wahrscheinlich auch bundesländerspezifisch. Also bei uns läuft es meistens tatsächlich über die Agentur für Arbeit und über die Schulen und allerdings eben auch noch ganz viel über die Eigeninitiative der Eltern oder der Jugendlichen selber. Und ganz wichtig, das ist auch schon gesagt worden, es sind halt die Interessen, die Jugendlichen mitbringen. Und ich kann auch Frau Thoms gut verstehen. Natürlich ist zum Beispiel bei Menschen mit Down-Syndrom ist es tatsächlich so, das ist eben das Kindergarten oder die Schule oder die Kantine oder sowas. Und hier jetzt zu überlegen, in einem Musikunternehmen was zu finden. Aber zu unserem Angebot gehört zum Beispiel auch, zu Arbeitgebern zu gehen, sich die Arbeitsabläufe anzugucken und zu schauen, welche Tätigkeiten wären denn hier beispielsweise mit entsprechender Förderung eben möglich und dann praktisch einen Arbeitsplatz in gewisser Weise zu kreieren und zu sagen, das und das sind die Beschäftigungsfelder, die dieser konkrete Mensch mit einer Behinderung ausüben könnte. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil bei diesen passgenauen Arbeitsplätzen kann man sich in der Regel nicht nur an den Stellenausschreibungen oder kaum an den Stellenausschreibungen orientieren.
Eine Hörerin aus Berlin hat uns angerufen. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich wollte eigentlich auf zwei Sachen eingehen. Zum einen auf die Bedeutung der Werkstätten. Ich glaube, das ist noch nicht erwähnt worden. Also diese Werkstätten haben ja eine ganz wichtige Funktion sozusagen für die Arbeitswelt. Also die sind ja als Zulieferbetriebe tätig und man muss sich eben vorstellen, die Jugendlichen arbeiten dort in Vollzeitstellen und verdienen maximal, glaube ich, 180 oder wenn überhaupt 180 Euro pro Monat. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss da auch um die Entlohnung eigentlich auch nochmal kämpfen beziehungsweise das zur Sprache bringen. Denn das Argument ist ja meistens, dass zusätzliche Betreuungen gibt und so weiter und die natürlich die Betreuer bezahlt werden müssen, aber dass die jungen Leute dort wirklich als Vollzeitkräfte arbeiten, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann wollte ich noch einen zweiten Aspekt nennen, der eben die Schule betrifft. Also bei meinem Sohn beispielsweise ist es so, dass ein Förderbedarf Lernen festgestellt wurde. Und die Schule, die inklusive Schule, bekommt also 2 Betreuungsstunden dafür. Das ist natürlich für die Schule nicht viel. Das heißt, die Schule ist daran interessiert, dass eigentlich das Kind einen anderen Förderbedarf bekommt, nämlich den Förderbedarf geistige Entwicklung. Dann bekommen sie mehr Betreuungsstunden. Mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung jedoch hat das Kind keinen Anspruch auf den ersten Arbeitsmarkt. Und dann, wie ja jetzt auch schon gesagt wurde, geht die Richtung eben in die Werkstatt. Arbeit. Und ich denke, das sind so 2 Beispiele, also die irgendwie auch zeigen, naja, dass es ein Interesse daran gibt, eben im Grunde genommen auch Behinderung zu zementieren. Also zumindest gibt es Interessen daran, das eben nicht zu öffnen und nicht inklusiv sozusagen da eigentlich dem Kind beziehungsweise den Jugendlichen gerecht zu werden.
Wer möchte dazu Stellung nehmen?
Ja, also ich Ich würde jetzt nur mal sagen, also das Thema Werkstätten für behinderte Menschen, das wäre wahrscheinlich eine oder mehrere Sendungen. Und das wäre sicherlich jetzt nicht gut, jetzt dem zu viel Raum einzuräumen. Die Frage des Verdienst oder des Mindestlohns in der Werkstatt wird viel diskutiert. Gleichzeitig ist es eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation. Und die Menschen, die dort arbeiten, haben den Status der Erwerbsminderung. Wenn wir aber jetzt zum Thema inklusiver Arbeitsmarkt und Werkstätten, da ist für uns das Entscheidende, wie ist die Durchlässigkeit der Werkstatt? Also es ist ja im Erwerbsleben durchaus denkbar, dass es eine Zeit gibt, wo man die Tätigkeit in der Werkstatt für behinderte Menschen braucht, wo das genau das richtige Angebot ist. Und dann muss es aber eine Möglichkeit geben, sich wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bewegen. Und das Hauptproblem jetzt für unser Thema ist eben diese fehlende Durchlässigkeit, auch gerade zum Beispiel diese ganze Frage des Berufsbildungsbereiches, ne? Dann geht es oft automatisch in den Arbeitsbereich über. Also das ist, was man immer so sagt, einmal Werkstatt, immer Werkstatt. Das muss sich unbedingt ändern, ohne dass wir jetzt das Thema Werkstätten generell hier diskutieren sollten. Und diese Frage der Kategorisierung und des Unterstützungsbedarfs, das ist tatsächlich so, wobei ich also definitiv sagen würde, die Feststellung einer geistigen Beeinträchtigung darf nicht dazu führen, dass hier keine Arbeitsmarktfähigkeit vorliegt. Dafür muss immer ein Gutachten angefertigt werden im Auftrag der Agentur für Arbeit. Und da ist es, glaube ich, auch anzuraten, eine Unterstützungsperson oder eine Vertrauensperson mit in die Begutachtung zu nehmen.
Vielen Dank an die Hörerin in Berlin. Und ich möchte Thomas Meinhardt mit einbeziehen in unsere Diskussion, der Hörerfragen gesammelt hat.
Ja, und eine Anmerkung kommt genau zu dem gerade besprochenen Thema von Manfred Otto Albrecht. Er sagt, arbeitet in oder für eine beschützende Werkstatt sozusagen in Hamburg. Und er sagt, 20% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Werkstatt werden von der Werkstatt betreut, aber außerhalb arbeiten sie. Also die Werkstatt bringt auch dann Menschen in Unternehmen unter. Und da sagt seine Erfahrung, man muss diese Unternehmen, die das machen, noch viel mehr unterstützen. Kleine und mittlere Betriebe vor allem.
Herr Palleit, das ist in Ihrem Interesse auch, oder?
Grundsätzlich ist es natürlich in unserem Interesse, dass immer mehr Menschen in den Betrieben arbeiten. Man muss aber genau gucken, was heißt das, wenn da 20%, wie es gesagt wurde, der Werkstattbeschäftigten außerhalb arbeiten in Unternehmen. Sie sind vom Status her meistens ja immer noch Werkstattbeschäftigte. Das sind meistens Außenarbeitsplätze, so heißen die. Und da kann man schon mal die Frage stellen, naja, wenn es mit Unterstützung möglich ist, einen Arbeitsplatz in einem Unternehmen auszufüllen, ja, warum kann das dann kein Arbeitsverhältnis mit dem Unternehmen sein? Das ist auch das, was gemeint war mit Durchlässigkeit. Man hat viel zu wenig sozusagen diese Übergänge aus den Werkstätten in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ich glaube, das sind immer noch unter 2%, obwohl man sich seit Jahren...
Unter einem?
Naja, also die Zahlen schwanken, je nachdem. Also mal hört man 1%, mal 1,5%, aber jedenfalls über die letzten 5-6 Jahre, wo das schon ein großes Thema ist, ist sozusagen von den Zahlen her da nicht viel passiert. Es gibt unglaublich viele Bemühungen, da weiterzukommen, aber diese Durchlässigkeit ist nach wie vor nicht vorhanden. Da stimme ich vollkommen zu, dass das ein Riesenthema ist und dass man da deutlich drüber reden muss. Und das andere ist, dass wir gucken müssen, dass gar nicht so viele in die Werkstätten hineinkommen von Anfang an. Weil das verschärft das Problem ja noch, dass wir auch immer mehr Zugänge in die Werkstätten haben. Ich höre das von mehreren Werkstätten, dass immer mehr Menschen bei ihnen aufschlagen, die früher gar nicht zu ihnen gekommen wären, weil der Arbeitsmarkt sich so verändert, dass da auch viele Menschen mit psychischen Krankheiten beispielsweise jetzt mehr oder weniger gezwungen sind, in einer Werkstatt beschäftigt zu sein, weil der erste Arbeitsmarkt für sie nichts anzubieten hat. Also das ist ein großes Thema und diese Unterstützungsmöglichkeiten in den Werkstätten, die dazu führt, dass man da gut aufgehoben ist und so. Das ist ja auch alles sehr widersprüchlich, dieser ganze Ansatz zu sagen, ja. Und die Werkstätten braucht es, die gehören zum Arbeitsmarkt dazu. Wir brauchen dieses Angebot und das ist eine Form der Arbeit und Beschäftigung. Gleichzeitig haben sie aber gar keinen Status. Sie gelten formal als arbeitsmarktunfähig. Formal ist das ein Reha-Verhältnis, also Es gilt ja, gar nicht als Arbeit. Das ist total schizophren. Es gilt vielleicht nicht als Arbeit, deswegen zahlen wir keinen Mindestlohn. Gleichzeitig sagt man, naja, die sind dort gut aufgehoben, da sind sie ja beschäftigt, das ist ja eine Art Arbeit. Also das passt alles hinten und vorne nicht zusammen.
Das Stichwort Mindestlohn, das kam auch ganz oft am Hörertelefon und die
Bemängelung. Vielleicht kann ich genau, ganz kurz ein Hinweis. Also gerade Außenarbeitsplätze, Mindestlohn. Wir haben jetzt seit Anfang letzten Jahres die Möglichkeit des Budgets für Arbeit. Das können wir jetzt wahrscheinlich hier nicht vertiefen, aber einfach nur mal als Hinweis, sich dann weiter damit zu beschäftigen. Und der Arbeitgeber, der die Leute im Außenarbeitsplatz hat, der zahlt ja eine bestimmte Summe an die Werkstätten. Und da ist jetzt die Frage, ob man nicht mit Unterstützung und der Mittel, die durch das Budget für Arbeit kommen, nicht hier eigentlich eine reguläre Beschäftigung draus machen kann auf Grundlage von Mindestlohn. Mhm. Ja, dann hätte man zumindest für den Teil der Leute, die auf dem Außenarbeitsplatz sind und dafür Interesse haben, über das Budget für Arbeit das Problem des Mindestlohns gelöst.
Frau Ulrich, verdienen Sie eigentlich im Moment Geld oder haben Sie eine Vorstellung davon, was Sie später als Betreuungsfachkraft verdienen könnten?
Also ich verdiene zurzeit noch gar nichts, dadurch, dass ich in der Beschäftigung bin, bei den selbstbestimmten Leben. Es wird ja durch das Arbeitsamt begleitet und durch die Maßnahme. Und ich habe auch noch keine Vorstellung, was ich danach verdienen würde, aber ich kann so viel sagen, dass es dann für das Leben reicht. Also, dass ich dann gut davon leben kann.
Herr Orff hat uns noch angerufen. Guten Morgen. Guten Tag, Herr Orff.
Guten Tag.
Was ist Ihr Anliegen im Zusammenhang mit unserem Thema?
Mein Anliegen ist folgendes. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 25 Jahre alt und der hatte eine Psychose und eine Schizophrenie. Und diese ist auch behandelt und er nimmt auch seine Medikamente regelmäßig, sodass er also gut eingestellt ist. Er konnte bei einem gemeinnützigen Träger eine Lehre, also eine Ausbildung machen zum Fachpraktiker für Bürokommunikation. Nun haben wir aber danach festgestellt, dass diese Fachpraktiker für Bürokommunikation in der Wirtschaft eigentlich gar nicht gefragt wird. Und das war erstmal wahrscheinlich auch eine falsche Entscheidung, dann das zu machen, weil es dafür praktisch keine Arbeitsplätze gibt. Und zum anderen habe ich ihn untergebracht in der unterstützten Beschäftigung. Da ist er auch schon relativ lang. Das heißt, er hat nur noch ein halbes Jahr. Und bei den Praktika, die bis jetzt eben möglich waren, war es also fast nie, bis auf einmal, da hätte man sich vorgestellt, ihn vielleicht auch übernehmen zu können. Aber ansonsten wird er oft nur vermittelt an eine gemeinnützige GmbH, die selbst aber nicht einstellt, sondern wo man nur eine Weile halt ein bisschen Beschäftigungstherapie hat, aber ansonsten eben nicht viel läuft. Und das bemängel ich halt. Und ich sehe halt, dass auch irgendwie einfach nur so ein Geparktsein in der Nicht-Arbeitslosigkeit, sage ich mal, in dem Fall eben als unterstützte Beschäftigung. Und ich würde mich freuen, wenn ich über irgendwie jemanden halt Zugang bekäme zu einem Pool von Unternehmen, die bereit wären, jemanden aufzunehmen, jemanden auszuprobieren, wenigstens einmal für eine bestimmte Zeit lang, sodass er sich dort eben auch verwirklichen könnte, um eben sowas wie einen kaufmännischen Beruf im Büro oder mit Hilfstätigkeiten eben dort meinetwegen auch zum Mindestlohn auszuführen.
Frau Fiewig, haben Sie eine Idee für Herrn Orff?
Also erstmal muss ich dazu sagen, dass es nicht ganz korrekt ist, was dann da läuft bei der unterstützten Beschäftigung. Praktika ohne Einstellungsoption sollten die absolute Ausnahme sein und auch nur zu Beginn stattfinden. Aber das jetzt vielleicht nur mal am Rande. Unser eigener Verband hat eine bundesweite Telefonnummer zum Budget für Arbeit, weil der Herr Ott ja kommt, es ist ja die Frage, aus welcher Region kommen Sie, aus welchem Bundesland, wie sind die Regelungen dort, wie ist die Arbeitsmarktsituation oder sowas. Und wir könnten dann gerne diese Telefonnummer weitergeben, das ist also bundesweite Einwahl. Und dort können Sie sich beraten lassen über das Thema Budget für Arbeit, aber eben auch zu fragen, wie kann man mit Arbeitgebern sprechen oder wie kann man da in den Praktika etwas verändern oder wo kann man sich erproben.
Vielen Dank an Herrn Orff. Ich möchte Ihnen noch die Geschichte von Michael Richter vorstellen. Sie zeigt, dass noch eine Menge Steine auf dem Weg zu einem inklusiven Arbeitsleben aus dem Weg zu räumen sind. Und das haben wir jetzt auch schon vielfach gehört. Ludger Fittkau berichtet.
Als er 17 Jahre alt war, erblindete Michael Richter aufgrund eines sogenannten grünen Stars. Sein Abitur legte er deshalb an der Deutschen Blindenstudienanstalt, kurz BLISTA, in Marburg ab. Nach dem erfolgreichen Jurastudium arbeitete Michael Richter als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bielefelder Lehrstuhl für öffentliches Recht der ehemaligen Bundesverfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolf. Seit 10 Jahren fungiert der inzwischen auch promovierte Jurist nun als Geschäftsführer des Team der Rechte behinderter Menschen einer gemeinnützigen GmbH in Marburg. Als Gutachter berät der erfolgreiche Anwalt Behindertenverbände, etwa den Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten, in Studium und Beruf. Denn Michael Richter weiß, dass es mit der Teilhabe behinderter Menschen am Berufsleben noch an vielen Stellen hapert. Das liege insbesondere an Behörden, die die gesetzlichen Förderungsmöglichkeiten für eine Teilhabe dieser großen Bevölkerungsgruppe am Arbeitsleben noch zu zögerlich nutzen, so Richter.
Wir haben aber auch nirgendwo noch ein so überkommenes Denken so in Richtung Fürsorge und eben noch nicht selbstbestimmte Teilhabe, also berufliche Teilhabe und die Möglichkeit, selbst sein berufliches Leben zu gestalten, zu überlegen, was mache ich denn, was möchte ich tun, was über den bloßen, sage ich mal, Brötchenerwerb hinausgeht.
Gesetzliche Möglichkeiten gibt es in Deutschland eigentlich genug, glaubt Michael Richter. So ist etwa zum Jahresbeginn 2019 das sogenannte Qualifikationschancengesetz in Kraft getreten. Danach müssen Fort- und Weiterbildungen auch für Menschen mit Einschränkungen gefördert werden, etwa im Bereich der Digitalisierung. Die Bundesanstalt für Arbeit oder andere Behörden müssen jedoch lernen, dass es dabei nicht nur um Vermeidung von Arbeitslosigkeit, sondern auch um die Förderung besonderer Talente und spezieller Aufstiegschancen für Menschen mit Handicap geht. Da hapere es oft noch, so Michael Richter.
Weil man sagt, das ist nicht notwendig, das ist nicht unsere Aufgabe, wir haben auch nur begrenzte Mittel und dann sind wir voll sozusagen in der Ermessensausübung. Und dann ist das Ergebnis schlichtweg oft nein, obwohl ein Ja möglich wäre.
Ein weiteres Problem, viele Arbeitgeber haben immer noch Ängste, behinderte Menschen einzustellen. Schon deswegen, weil sie keine Erfahrung damit haben, welche zusätzlichen Verpflichtungen damit auf sie zukommen.
Ich glaube, dass diese Angst da ist, so, oh, jetzt habe ich mich einmal darauf eingelassen und wenn es dann doch nicht klappt, dann ist es im Grunde genommen wie bei jedem anderen Arbeitnehmer auch. Wenn es nicht klappt, dann gibt es eben auch natürlich, wenn der Arbeitnehmer eine Behinderung hat, Mittel und Wege so gesehen, auch das aufzulösen, ob es eine Ausbildung ist oder ob es ein Angestelltenverhältnis ist.
Sagt Jürgen Nagel. Er ist bei der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg für die berufliche Teilhabe zuständig. Nagel bietet Arbeitgebern an, ihnen bei der Einrichtung barrierefreier Computerarbeitsplätze zu helfen. Aber
trotzdem ist es immer manchmal noch schwierig, sagen wir mal, Softwarelösungen zu finden, wo dann Betriebe auch spezielle Programme haben und wo dann, sagen wir mal, das Miteinander eines Rechners, der spezielle Peripheriegeräte hat, mit der allgemeinen EDV, wo hier Störungen auftreten, die auch nicht in jedem Fall behebbar sind.
Doch nicht technische Probleme stehen am Ende bei der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben im Vordergrund, so die Sehbehinderte Berit Niedling. Sie arbeitet erfolgreich in einer öffentlichen Verwaltung und sieht auch da noch Verbesserungsbedarf.
Auf jeden Fall fehlt es meines Erachtens auch am Verständnis der Arbeitgeber in den Köpfen der Leute, sich irgendwie einzustellen drauf oder einfach mal einlassen zu wollen auf die Probleme, die sich für unser Klientel ergeben, ne, und da nach Lösungen zu suchen.
Oft heißt es Nein, wo auch ein Ja möglich wäre, denn es mangelt am Verständnis der Arbeitgeber. Das haben wir gerade gehört im Beitrag von Ludger Fittkau. Und wir machen weiter mit den Hörerfragen.
Ja, die Inklusion muss möglichst früh beginnen, sagt Frau Vogelmann. Der Sohn hat eine Trisomie 21-Behinderung, geht mit Schulbegleitung zur Schule. Also je früher das beginnt mit der Inklusion, desto besser. Ein Problem bleibt aber dennoch, so eine Hörerin aus Hamburg, dass in vielen Schulen, vor allen Dingen in Sonderschulen, dann diese Menschen keinen Abschluss machen können und damit also auch ganz schlechte Startchancen für eine Ausbildung haben. Also der Schulabschluss. Was kann man dazu sagen? Was könnte man verbessern?
Ja, das ist natürlich ein ganz dickes Brett. Also was Sie gerade angesprochen haben, dann ein Jugendlicher mit Trisomie 21, sobald man im Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung ist, der heißt dann in einigen Bundesländern auch ein bisschen anders, da ist rein rechtlich ein Schulabschluss nicht möglich. Und das wäre ein ganz dickes Brett, das aufzubohren.
Ja, bitte. Also die Abschlussfrage ist sowieso eine ganz wichtige. Also egal, ob es jetzt um Schulabschluss geht oder auch um Berufsabschluss, das ist ein gleichgelagertes Problem. Wenn da nicht gleiche Möglichkeiten bestehen oder gleiche Optionen, da auch einen Abschluss zu erreichen, der auch was nützt, der anerkannt wird, der von Arbeitgebern auch sozusagen verstanden wird, was dahinter steht, mit dem sie auch was anfangen kann. Solange ich das nicht mitbringe, als Mensch mit Behinderung, habe ich ein Problem. Da habe ich deutlich weniger Übernahmechancen später im Beruf oder wenn ich einen Schulabschluss nicht erreichen kann, der aber von Ausbildungsbetrieben vorausgesetzt wird, dann habe ich kaum eine Chance, eine duale Ausbildung anzufangen und so weiter und so fort. Und dann bin ich umso mehr auf das angewiesen, was ohnehin schon ganz zentral ist, nämlich Kontakte zu haben. Die Erfahrung ist ja, dass Unternehmen, wenn sie einmal, auch kleine, große, ganz egal, wenn einmal die Erfahrung ist, dass ein Mensch mit Behinderung eine Ausbildung macht oder eingestellt wird, dann ist es in der Regel so, dass dann die Vorbehalte weg sind. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo dann gesagt wird, nee, es hat nicht funktioniert, also wird es auch nie wieder funktionieren. Das gibt es auch, aber in aller Regel sozusagen, wenn einmal das Eis gebrochen ist, sind diese ganzen Vorbehalte weg, die aber nach wie vor in weiten Teilen vorhanden sind. Und es steht und fällt wirklich mit der Erfahrung. Und deswegen kann man das nicht oft genug unterstreichen, je früher, desto besser. Und das gilt für die Berufsausbildung ganz genauso. Es muss oder es sollte jedenfalls völlig normal sein, dass Menschen mit oder Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammen einen Beruf erlernen.
Eine kurze Richtigstellung noch, vielleicht habe ich da etwas falsch zitiert. Manfred Otto Albrecht sagt, er arbeitet nicht in einer Behindertenwerkstatt und leitet sie auch nicht, sondern er ist vom Unternehmensnetzwerk Inklusion, da hat er eben per Mail noch gebeten, das zu korrigieren, was wir hiermit gerne machen. Und die Digitalisierung ist noch ein Problem. Ja. Es war im Beitrag von Ludger Fittkau schon angesprochen. Noch ganz kurz, schließt Digitalisierung viele Menschen aus von Weiterbeschäftigung oder kann es auch eine große Chance sein?
Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Oft wird so ganz kurz gesagt, also die Digitalisierung wird viele einfache Helfertätigkeiten vernichten. Dem widersprechen wir und wir gehen davon aus, dass die Digitalisierung auch Chancen beinhaltet, aber dass deswegen ein sehr, sehr hoher Weiterbildungsbedarf besteht. Also gerade Jugendliche können sehr oft ihr Smartphone oder andere elektronische Geräte sehr gut bedienen. Und die Frage ist jetzt, wie weit kann man diese Kompetenzen, die da einfach schon im Alltag vorhanden sind, für eine berufliche Tätigkeit nutzen, zum Beispiel im Lager oder auch in anderen Tätigkeitsbereichen. Es gibt jetzt ein bundesweites Modellprojekt, das heißt Talentepass. Da geht es darum, wie die Kompetenzen, also wenn jemand keine Berufsausbildung machen kann, aber er trotzdem sehr, sehr viele Kompetenzen zum Beispiel auch erworben hat in der Schule oder im Praktikum oder in der Arbeitsstelle, wie können diese erfasst werden und dann eben auch mit einer gewissen Wertigkeit versehen werden und dann eine Vergleichbarkeit zwischen Arbeitgebern herstellen zu können. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entwicklung und die wird auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung eine Rolle spielen, weil da gerade sehr, sehr viel informell erworbene Kompetenzen vorhanden sind.
Die UN-Behindertenrechtskonvention hat vor 10 Jahren eine Aufbruchstimmung ausgelöst, die nach wie vor auch anhält. Behinderte Menschen fordern ihre Rechte ein und lassen sich nicht mehr als Bittsteller abspeisen. Es gibt also erste Erfolge, aber der Weg zu einem gleichberechtigten Arbeitsleben, der ist noch weit und ich denke, das ist in unserer Diskussion deutlich geworden. Diese Diskussion geht allmählich zu Ende. Die Diskussion über mögliche Wege von Menschen mit Einschränkungen in Ausbildung und Beruf. Vielen Dank an Barbara Viehweg und Jasmin Ulrich nach Erfurt, an Eva-Maria Thoms hier in Köln und an Leander Palleit in Berlin.